Inforadio Podcast.
Corona, der Ausnahmezustand geht weiter, auch in unserer Region. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg mit Thorsten Gabriel. Hallo. Immer mehr Infizierte, immer mehr Druck, der da auch auf den Landesregierungen lastet. Am Donnerstag holte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nach, was er eigentlich schon die Woche zuvor tun wollte, aber wegen eines Corona-Verdachts nicht tun konnte, nämlich eine Regierungserklärung abgeben. Der SPD-Politiker dankte im Parlament vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, die sich nun solidarisch zeigten. Die Opposition kritisierte, der Senat habe zu langsam reagiert. Sebastian Schöbel berichtet.
Man hörte es Michael Müller an. Die Corona-Krise in Berlin, sie ist ernst und die Lage angespannt.
Wir werden um jedes Leben kämpfen und dafür bringen wir gerade alle Opfer. In Berlin, der Stadt der Freiheit, lebt niemand mehr so wie vor wenigen Wochen.
Die Ausgangsbeschränkungen, Quarantäneanordnungen und Kontaktverbote seien ein notwendiges Übel, so Müller. Und er bedankte sich ausdrücklich bei allen Berlinerinnen und Berlinern, die das akzeptiert haben. Mit denen, die es nicht haben, ging Müller hart ins Gericht.
Werden Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen Desinfektionsmittel oder Schutzmasken entwendet oder wer immer noch trotz der verschärften Maßnahmen zu Partys einlädt, der riskiert Menschenleben. Dafür kann es keine Rechtfertigung und kein Pardon geben.
Nun gehe es vor allem darum, als Gesellschaft mit Disziplin die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Diesmal trennt keine Mauer quer durch die Stadt, Familien und Freunde. Diesmal ist jeder von uns aufgerufen, eine unsichtbare Mauer um sich selbst zu ziehen.
Wie Müller zollte auch die Opposition im Abgeordnetenhaus den vielen Menschen in den systemrelevanten Berufen Respekt. Medizinisches Personal, Pflegerinnen und Pfleger, Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Supermarktangestellte. CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger sagte dem Senat Unterstützung für notwendige Maßnahmen zu und übte dennoch Kritik.
Ich fordere Sie auf, die Finanzmittel des Landes bis auf Weiteres nicht mehr für völlig überteuerte Immobilienankäufe auszugeben. Da darf für Klientelpolitik jetzt kein Geld mehr vernichtet werden, meine Damen und Herren.
AfD-Fraktionschef Georg Pasterski interpretierte die Corona-Krise derweil als Beweis dafür, dass Probleme nur national, nicht europaweit gelöst werden könnten und plädierte für eine schnelle Schließung der Grenzen. FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya wiederum warf dem Senat vor, Clubs und Spielplätze nicht schnell genug geschlossen zu haben. Er forderte, dass der Berliner Wirtschaft nun geholfen werden müsse, nach der Krise zurückzukommen.
Dazu zählt im Übrigen auch, den Vergabemindestlohn von 12,50 Euro kurzfristig auszusetzen, weil das wäre nicht förderlich.
Müller wies die Kritik der Opposition zurück. Er forderte in der Krise auch politische Solidarität ein. Der Senat jedenfalls höre nun vor allem auf die Ratschläge der medizinischen Experten, vor allem die der Charité.
Wir hören damit auf die Schlauen und eben nicht auf die Schlaumeier. Für anderes ist unsere Zeit im Kampf gegen das Virus zu kostbar.
Der regierende Bürgermeister im Beitrag von Sebastian Schöbel. Also, wir hören auf die Schlauen und nicht auf die Schlaumeier, hat Michael Müller gesagt. Die Kunst besteht wohl darin, die einen von den anderen zu unterscheiden. Und da ist es gut, mit denen zu reden, die den politischen Betrieb intensiv beobachten. Und so wollen wir das auch diesmal wieder tun. Jetzt zugeschaltet ist mir die Kollegin Nina Amin, wie ich im Homeoffice in Berlin, und der Kollege Dominik Lenz im Landtag in Potsdam. Hallo ihr beiden.
Hallo Thorsten.
Hallo aus Potsdam.
Bleiben wir mal kurz in Berlin. Nina, was war das für ein Michael Müller, den wir da am Donnerstag erlebt haben? Sehr ernste Tonlage. War das aus deiner Sicht die richtige Tonlage? Und wie hat sich das Parlament insgesamt da auch verhalten und angefühlt?
Ja, also erstmal zur Tonlage fand ich schon. Also man konnte wahnsinnig viel an der Mimik von Michael Müller ablesen. Ernst, du hast es schon gesagt, aber auch sorgenvoll, wie er so darüber sprach, dass wir unbedingt auf die weitere Ausbreitung des Virus achten müssen, dass er sich nicht weiter ausbreitet. Er hat ja auch betont, er möchte Bilder wie in Bergamo verhindern. Die norditalienische Stadt hat es ja ganz schwer getroffen. All das hat er gesagt, will er in Berlin nicht sehen. Er hat auch gesagt, dass er um jedes Leben kämpfen werde. Das hat man ihm alles abgenommen. Und das hat sich auch so ein bisschen im gesamten Parlament als Stimmung durchgezogen. Man hat bei ihm aber auch gesehen, dass er teilweise auch ratlos steht vor diesen Prognosen des Robert-Koch-Instituts, die ja auch sagen, dass wir wirklich erst am Anfang der Epidemie stehen. Also da hat er auch immer wieder sehr emotionale Bilder hochgerufen. Er hat gesagt, Berlin habe schon so viele Krisen erlebt. Den Mauerbau, Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt war da Thema. Er sagt, dieses Berliner, wir lassen uns nicht unterkriegen, das sei halt auch in der DNA der Stadt angelegt. Und daran müssen wir uns festhalten. Und Berlin dann auch wieder die weltoffene Metropole sein wird, die wir kennen.
Dominik, eine Regierungserklärung steht in Brandenburg jetzt erst noch bevor in der kommenden Woche. Da ist ganz sicher eine ähnliche Tonlage zu erwarten.
Ja, sicher. Das ist auch die Tonlage, die der Ministerpräsident hier in Brandenburg eigentlich die ganze Zeit versucht zu halten. Also einerseits warnen, liebe Leute, haltet euch an die Maßgaben, die wir hier euch gegeben haben. Aber auf der anderen Seite eben auch so den Staatsmann, den Landesvater eben zu präsentieren. Wir haben, soweit das möglich ist, alles im Griff. Diese Regierungserklärung, die steht am Mittwoch an. Da wird sich der Ministerpräsident erklären. Und ich denke, er hat dann auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Zahlen bis dahin ein bisschen interpretierbarer sind als jetzt, dass man also in irgendeiner Art und Weise etwas sagen kann dazu, ja, es nutzt was, dass man jetzt diese Abstandsregeln einhält, oder wir können im Moment noch überhaupt nichts dazu sagen.
Wenn wir jetzt etwas globaler schauen, dann sehen wir, dass Europa die Grenzen schließt. An ganz vielen Stellen machen Länder dicht. Das ist aber ein Phänomen, was wir interessanterweise nicht nur auf Europa bezogen erleben, sondern in der vergangenen Woche spielt es auch eine Rolle auf einmal zwischen Bundesländern, sprich zwischen Berlin und Brandenburg. Also die Brandenburger brachten mehr oder weniger zum Ausdruck, liebe Berliner, wir wollen euch ja eigentlich nicht sehen. Dominik, was passiert da gerade?
Ja, das ist aus meiner Sicht eine hochproblematische, eine wirklich gefährliche Entwicklung, die das gerade nimmt. Landesregierung oder ja auch die Bundesregierung sagen immer wieder, diese Krise ist nur gemeinsam zu schaffen. Und jetzt preschen eben einige vor. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat eben dicht gemacht, hat gesagt, ja, liebe Berlinerinnen und Berliner, wir wollen euch nicht, auch wenn ihr eure Ferienhäuser hier habt oder wie auch immer, macht bitte keine Ausflüge zu uns. Die Landesregierung sagt ebenfalls am Wochenende, liebe Berlinerinnen und Berliner, kommt bitte nicht nach Brandenburg. Und das finde ich tatsächlich sehr schwierig, wenn hier also sozusagen ein Gegensatz Stadt und Land aufgemacht wird. Das ändert natürlich am Ende nichts daran, dass dieser Grundsatz einfach von allen verstanden werden sein muss. Es geht darum, Abstand zu halten. Es geht darum, eben diese Maßnahmen einzuhalten. Aber wenn man jetzt eben anfängt, sich den schwarzen Peter hin und her zu schieben, zu sagen, ihr Städter bringt uns die Seuche, oder die Städter sagen, ihr Landeier, was weiß ich, ihr wollt uns nicht, dann glaube ich, ist das wirklich ein Punkt, an dem man unheimlich vorsichtig mit umgehen muss.
Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich auf die Virologen berufend in dieser Woche gesagt, das, was wir hier erleben, das ist eigentlich erst die Ruhe vor dem Sturm. Und deswegen lautet die große Frage immer wieder, sind wir für den Sturm gut gerüstet? Ist Berlin gerüstet, Nina? Und welche Figur macht da die Gesundheitssenatorin?
Also die Gesundheitssenatorin steht ordentlich unter Druck. Das sieht man ihr auch an. Ich war auch am Montag im Gesundheitsausschuss, wo sie die Abgeordneten unterrichtet hat, da fand ich sie auch sehr schonungslos offen in den Dingen, die halt nicht laufen. Da ist einmal das große Thema Schutzbekleidung. Berlin wartet dort auf eine große Lieferung vom Bund. Da sagte sie auch, ja, sie hoffe, dass nächste Woche diese Lieferung kommt. Aber es sei momentan sehr schwer, das vorauszusagen, ob das wirklich klappt. Das alles macht natürlich nicht besonders viel Hoffnung. Jetzt wird ja auch diskutiert in Berlin, da kreative und unkonventionelle Lösungen zu finden und eventuell halt kurzfristig auch Schutzkleidung hierher zu stellen in Berlin selbst. Ich denke, auf vielen Ebenen läuft sehr viel. Auf Initiative der Gesundheitssenatorin geht es ja auch zurück, dass dieses große Krankenhaus jetzt gebaut wird auf dem Messegelände mit 1000 Betten. Berlin will halt auch zeigen und auch die Gesundheitssenatorin will zeigen, wir sind vorbereitet, selbst wenn es hart auf hart kommen sollte und wir hier ganz viele Menschen in ganz kritischen Situationen behandeln müssen, dann haben wir halt dieses spezielle, in Anführungsstrichen, Corona-Krankenhaus. Auf der anderen Seite ist es bei Frau Kalaitis, auch bei der Gesundheitssenatorin, so, dass sie auf anderen Ebenen ganz klare Ansagen macht. Sie hat zum Beispiel in diesem Gesundheitsausschuss gesagt, sie würde jetzt mal sagen, dass alle 70-Jährigen am besten einfach in Selbstquarantäne sich begeben sollen. Dafür hat sie natürlich ganz viel Kritik bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich bekannt, dass das auch eine mögliche Strategie ist, um diese Risikogruppe zu schützen. Also da geht sie auch sehr forsch voran und setzt dann halt auch einfach ihre Marke.
Dominik, wie ist das in Brandenburg?
In Brandenburg sind die Zahlen im Moment ja noch relativ moderat, aber natürlich auch hier stellt sich die Frage immer, was ist, wenn das eben doch sich explosionsartig noch vermehrt? Wie weit ist man dann gut ausgerüstet? Es gibt derzeit so rund 700 Intensivbetten in Brandenburg, 500 Beatmungsplätze und da sagt die Gesundheitsministerin, das soll verdoppelt werden, was auch in Brandenburg wohl das größte Problem ist, mit dem sich der Krisenstab im Moment befasst. Wo kommt medizinische Schutzausrüstung her? Also genauso wie in Berlin. Da war wartet man eben auch dringend auf eine versprochene Lieferung vom Bund. Bisher gibt es eben nur Bruchteile, die da in Brandenburg gelandet sind. Und da gibt es bereits erste Unternehmen, die sagen, sie versuchen ihre Produktion umzubauen, um dann eben Schutzmasken, Handschuhe oder eben Schutzanzüge auch herstellen zu können.
Dominik, wir bleiben im Gespräch, würde ich sagen. Vielen Dank, Dominik Lenz und Nina Amin, für eure Einblicke in den politischen Betrieb in Berlin und Potsdam. Ja, für die einen heißt diese Krise einfach nur zu Hause bleiben, für die anderen bedeutet es existenzielle wirtschaftliche Einschnitte. Deshalb haben nicht nur der Bund, sondern auch Berlin und Brandenburg Hilfspakete für Unternehmen und Selbstständige geschnürt. Was da auf den Weg gebracht wurde und wird, Holger Hansen fasst zusammen.
Die Berliner Unternehmen stehen in der Corona-Krise vor größten Herausforderungen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp.
Wer noch vor 2 Wochen gedacht hat, dass das eine kleine Delle sein würde, die dann wieder in 2, 3 Wochen vorbei ist, der hat sich gewaltig geirrt.
Sie erwartet eine Rezession, Nullwachstum noch ein halbes Jahr nach der Krise. Auch aus der Opposition kommen besorgte Töne, FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja.
Die Wirtschaft steht bereits jetzt schon davor, der nächste Beatmungspatient in unserem Land zu werden.
Berlin will mit 600 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt gegensteuern. Liquiditätsnothilfen kommen als Kredite der Investitionsbank. 2000 Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern haben das bereits in Anspruch genommen. Freitagmittag folgte dann das zweite Hilfspaket für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen. Sie können 5000 Euro Zuschuss beantragen, auch mehrmals. Aus der Opposition kommt dennoch Kritik. Es dauere zu lange, bis die Gelder ausgezahlt werden. Außerdem würden sie nicht ausreichen. Auch im Nachbarland Brandenburg können gewerbliche Unternehmen und Freiberufler Soforthilfe bei der Investitionsbank beantragen. Dazu gehören Hotels und Pensionen, Gaststätten und Ladeninhaber, die wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. Die Zuschüsse sind gestaffelt. Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern können 9.000 Euro bekommen, Firmen mit bis zu 100 Angestellten bis zu 60.000 Euro. Die Situation erfordere aber noch mehr Hilfen, meint die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Petra Buttke.
Um wirklich Notlagen zu mildern, um den Menschen auch unter die Arme zu greifen. Einige von ihnen sind ja in ihrer Lebenssituation im Moment auch existenziell bedroht.
Der Rettungsschirm sei im Prinzip richtig, heißt es auch aus der Opposition. Linke Fraktionschef Sebastian Walter vermisst aber konkrete Vorschläge, wo zuerst geholfen werden soll.
Wir dürfen nicht nur über Unternehmen reden, sondern auch über die Menschen reden, die gerade jeden Tag unterwegs sind und diesen Laden hier am Laufen halten. Das sind die Pflegekräfte, sind die Reinigungskräfte, sind die Menschen im Einzelhandel, das sind die Menschen in den Speditionen. Und wir stellen fest, dass die systemrelevanten Berufe fast alle im Niedriglohnbereich sind.
Am Dienstag erst hatte Brandenburg den Rettungsschirm auf 1 Milliarde Euro erhöht. Weil sofort eine Flut von Anträgen einging, entschloss sich die Landesregierung schon am Freitag, die Summe auf 2 Milliarden Euro zu verdoppeln. In der kommenden Woche entscheidet der Landtag darüber.
Der Bericht von Holger Hansen. Also, zu Hause bleiben ist das Gebot der Stunde. Eigentlich für alle, aber für eine Gruppe ist diese Forderung quasi ja ein Hohn, für die Obdachlosen nämlich. Der Senat will ihnen deshalb jetzt ein Angebot machen und richtet 350 Plätze ein. So sollen zumindest einige von ihnen nicht nur nachts, sondern bis zum Ende der Corona-Krise auch dauerhaft eine Bleibe haben. Christoph Reinhardt.
Die meisten Unterkünfte sollen in der Jugendherberge in der Kluckstraße in Tiergarten entstehen. Diese ist derzeit sowieso wegen Corona geschlossen. Bis zum Ende der Osterferien sollen hier 200 obdachlose Menschen unterkommen, sagt Sozialsenatorin Breitenbach. Mehrere Träger werden den Betrieb organisieren und unter anderem Drogenprävention und psychologische Beratung anbieten. Weitere 150 Plätze entstehen in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg, sagt Breitenbach. Die dortige Einrichtung der Kältehilfe soll entsprechend umgebaut werden.
In der Regel sind es 4-Bettzimmer oder auch 3-Bettzimmer, je nach Größe. Wir werden das entzerren. Also Umbau heißt in dem Fall, wir bauen nochmal die Betten um und werden weitere Etagen nutzen, weil wir die Belegung einfach entzerren müssen.
Außerdem werde dort eine Quarantänestation eingerichtet, für den Fall, dass sich jemand trotz Unterbringung infiziert. Bisher sind bei der Kältehilfe keine Erkrankten bekannt, sagte Breitenbach. Knapp 2000 obdachlose Menschen hatte der Senat erst vor wenigen Wochen auf Berlins Straßen gezählt. Ob die 350 Plätze ausreichen, müsse man sehen.
Das ist ein Angebot. Ob das angenommen wird oder wie es angenommen wird, das werden wir jetzt die nächsten Tage, nächsten Monate ansehen und werden dann entscheiden, wie wir weitermachen. Es dient jetzt erstmal dazu, die obdachlosen Menschen zu schützen. aber auch alle davor zu schützen, dass Infektionen weitergegeben werden.
Während die Jugendherberge nur für einige Wochen zur Verfügung stehen soll, ließe sich die Unterkunft Storkower Straße mindestens bis in den Sommer nutzen, kündigte Breitenbach an. Sollte es mehr Bedarf geben oder wenn die Ausgangsbeschränkungen länger dauern, werde man weitere Unterkünfte schaffen.
Christoph Reinhardt berichtete. Und damit beschließen wir unseren Rückblick auf diese bewegte landespolitische Woche. Alle aktuellen Informationen rund um die Corona-Krise hören Sie hier bei uns im Inforadio natürlich in den Nachrichten. Danke fürs Zuhören, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.